D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Ich bin Sibylle Saleski. Es ist eines der ganz großen, ungelösten Probleme der Menschheit. Wohin mit unserem Atommüll? Über 300.000 Tonnen hochradioaktiven Abfall gibt es weltweit. Und niemand weiß, wie man ihn sicher lagern kann. Auf einer kleinen Insel in Südschweden versucht man genau das herauszufinden. Im Tunnel von Esbö findet sich das weltweit größte Untergrundlabor, in dem erforscht wird, wie man Atommüll entlagern kann. Genau dorthin nehmen wir euch heute mit.
Was tut eigentlich ein Geologe, ein Paläontologe, der sich eigentlich mit der Vergangenheit beschäftigt, in einem tiefen Tunnel und will auch noch irgendwas sagen über die Endlagerung von hochradioaktivem Müll? Das Ganze nennt sich Hardrock-Labor. Dieses 239er Plutonium, das ist natürlich das gefährlichste Isotop, nicht, was also in diesen Brennstäben drinsteckt. Sie müssen also mindestens 100.000 Jahre diese Dinge sicher unterbringen. Was für uns wichtig ist, ist zu erforschen die Wechselbeziehungen zwischen Organismen und gesteinsbildenden Prozessen. Überall da haben sich die Bakterien durchgemogelt und saßen dann irgendwann auf dem Kupferkanister drauf. Und das war ja das, was wir eigentlich gar nicht wollten. Und sie haben keine Garantie, auch wenn sie so ein Bergwerk dicht machen. Ja, das, irgendeiner macht es immer auf.
3,6 Kilometer lang ist der Tunnel von Esbö. Man kann bequem mit dem Auto hineinfahren. Zum Hardrock-Labor, wie sie es nennen. Der Arbeitsstätte von Joachim Reitner. Er ist Paläontologe und Geobiologe. Seit 17 Jahren forscht er im Tunnel von Esbö. Tief im Berg, in uraltem Gestein. Sollte es da nicht möglich sein, Atommüll sicher zu lagern? Reitner ist da nicht optimistisch. Denn wo wir Laien nur Stein sehen, da entdeckt Reitner mehr, nämlich Leben. Über 2000 verschiedene Bakterien haben die Forscher im Tunnel bereits entdeckt. Wahrscheinlich sind es insgesamt noch weit mehr. Diese kleinen Organismen sind eine riesige Gefahr für die Atommülllagerung. Denn sie können nach und nach fast jedes Material durchdringen und irgendwann dann auch auflösen. Joachim Reitner ist Professor an der Universität Göttingen. Bei uns im Hörsaal erzählt er, wie er in Esbö forscht. Sein Vortrag heißt »Der Tunnel von Esbö – Einblicke in das weltgrößte Untergrundlabor zur Erforschung der Endlagerung von Atommüll«. Die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen hat diesen Vortrag organisiert. Stattgefunden hat er am 22. Oktober 2014 in der Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund in Berlin.
Sie werden sich also fragen, was tut eigentlich ein Geologe, ein Paläontologe, der sich eigentlich mit der Vergangenheit beschäftigt, in einem tiefen Tunnel und will auch noch irgendwas sagen über die Endlagerung von hochradioaktivem Müll. Nicht? Was hat das eigentlich für eine Bedeutung? Aber seit einiger Zeit oder seit einigen Jahrzehnten schon, haben wir so ein bisschen das Feld der Paläontologie verlassen. Also nicht ganz, das machen wir immer noch. Aber was für uns wichtig ist, ist zu erforschen die Wechselbeziehungen zwischen Organismen und gesteinsbildenden Prozessen. Weil vieles, was Sie heute hier auf der Erde finden, das ist also nicht durch nicht-biologische Prozesse, sondern durch biologische Prozesse entstanden. Und das war genau der Grund, warum wir 1997 schon in den Tunnel von Esbö gegangen sind, weil das einer der ganz wenigen Plätze auf der Welt ist, wo man diese Prozesse studieren kann. Das heißt also Leben im Gestein und wie sich das auswirkt auf die Gesteinsbildung, auf den Wasserhaushalt, auf die Chemie des Wassers und ähnliche Dinge. Und das sind ganz zentrale Fragestellungen, die natürlich bei der Endlagerung von giftigen Stoffen oder überhaupt von Stoffen eine ganz entscheidende Rolle spielen. Es gibt auf der Welt im Prinzip nichts Giftiges, weil es immer Organismen gibt, die sich daran freuen, etwas ganz besonders Giftiges zu verzehren und sie das gerne mögen. Und das zu erforschen, das war eigentlich das, was wir wollten. Natürlich, um in der Vergangenheit vor Hunderten von Millionen Jahren, Milliarden von Jahren überhaupt diese Prozesse zu verstehen. Dieser Tunnel ist in der Tat eine Möglichkeit, auch die grundlegenden Lebensprozesse zu studieren, und das war natürlich eine einmalige Gelegenheit. ist noch eine lange Zeit, also nicht nur Akademieprojekte dauern lang. Das hat also jetzt auch schon eine Geschichte seit 1997 und dank der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Exzellenzinitiative, natürlich auch ein wenig der Akademie und der Universität Göttingen und auch schwedischer Geldgeber, konnten wir also dort ein Langzeitmonitoring machen. Das heißt, das sind Langzeitexperimente, die immer noch laufen. Und wir hoffen, dass das also auch die nächsten 10 Jahre vielleicht noch weitergehen kann. Das war also die ursprüngliche Motivation, in den Tunnel zu gehen. Aber Sie können sich ja vorstellen, ein Tunnel ist ein Tunnel, nicht? Was macht man da drin und wie funktioniert das? Und das, was wir heute vielleicht ein wenig durchleuchten wollen, ist, wie bestimmte Länder sich das ausgedacht haben, wie man also solche problematischen Stoffe sicher über lange Zeit lagern kann. Und die Schweden und die Finnen haben sich also entschieden, das in tiefen Gesteinskavernen zu machen. In Deutschland sind wir zumindest bis jetzt ein anderes Konzept verfolgt. Und das ist sicherlich auch nicht ganz unproblematisch, aber es hat ganz interessante Aspekte, auf die ich dann im Detail dann noch eingehen werde. Das Ganze nennt sich Hardrock-Labor. Das ist in der Tat, dieser Tunnel ist ein Labor, in dem also unterschiedliche Experimente ablaufen, auch physikalische Experimente, Ingenieurexperimente, geologische Experimente und natürlich die Dinge, die wir da tun. Nun, wenn Sie da hingehen, denken Sie erstmal gar nicht an ein Atomkraftwerk oder ähnliche Dinge. Das Labor ist also im typisch schwedischen Stil gehalten. In der typischen Farbe hier, das sogenannte Falunrot. Falun ist ein altes Bergwerk, in dem also diese mineralischen Farben erzeugt wurden. Das ist also sozusagen ein Merkmal schwedischer Häuser. Das wissen Sie ja, wenn Sie mal in Skandinavien und Schweden gewesen sind. Die sehen oft alle so aus, Falunrot und genau in dem Stil gehalten. Und das ist eine sehr liberale und freie Atmosphäre da. Das hat mir sehr gefallen. Die Kooperation mit den Schweden, das war und ist in der Tat sehr erfreulich. Und vor allem, was mir da gefallen hat, war auch die Kooperation und auch die Offenheit dieser Gesellschaft, auch mit diesen doch sehr kritischen Themenfeldern zu arbeiten. Nun, ich will Ihnen nun das mal die Gliederung über das, mit was wir uns heute Abend ein wenig beschäftigen. Erstmal ein bisschen die Lokalität, was es ist. Natürlich auch die Firma, die das betreibt, da sollte man einiges drüber wissen. Dann natürlich die Geologie. Ich habe da schon kritische Zeiträume und Eiszeiten, das spielt alles eine Rolle, was man also für die Bewertung und auch Erkundung solcher Lagerstätten und auch Endlagerstätten machen muss, dann der Tunnel selber. Was natürlich wichtig ist, was treiben wir da unten, nicht? Was hat das für Bedeutung eigentlich? Ist es eine reine Grundlagenforschung oder kann man das auch benutzen für eben das Endlagerkonzept? Dann werde ich Ihnen das vorstellen, was Sie sich da ausgedacht haben und wie das da experimentell gemacht wird und zu welchem Entschluss Sie gekommen sind, was Sie tun werden. Das ist dann ein wenig der Ausblick. Nun, wo ist das Ganze? Das ist in Südschweden. Hier ist die Insel Öland, das ist Gotland und das ist hier Oskarshamn an dieser Stelle. Da können Sie dann auch mit der Fähre nach Öland rüberfahren. Vielleicht sind Sie da schon mal gewesen. Das ist eine ausgesprochen attraktive Wald- und Seenlandschaft. Das sind Schären, nicht? Und das sind also hier die einzelnen Inseln. Nicht? Esbø ist eine Insel. Elbrü auch, Simpevarp. Und hier ganz versteckt im Wald drin haben Sie also die großen Atomkraftwerke. Die sehen Sie gar nicht. Die sind also nicht sichtbar so richtig. Da müssen Sie schon dahin fahren. Und wenn Sie in den Tunnel einfahren, dann müssen Sie also hierher gehen. Das ist also neben einem dieser Reaktoren. Und dann fahren Sie hier unter dem Meer durch in den Tunnel hinein. Das ist also hier die Spur. Sie fangen also hier an und fahren da runter. Betrieben wird das Ganze von der Svensk Kernbränsle Hantering Firma, also schlicht und kurz SKB. Das ist also eine Firma der schwedischen Atomkraftbetreiber, die müssen das machen. Das ist also da gesetzt, das kann nicht ausgelagert werden. Das ist also eine Firma, die eng mit der Atomwirtschaft verkoppelt ist. Und die muss sich also um die Endlagerproblematik kümmern. Ja, das kann also auch nicht delegiert werden, das müssen die also machen. Und ein Konzept dazu, um überhaupt herauszufinden, wie man das macht, haben sie das SP Hard Rock Laboratory oder EHR, wie Sie wollen, in der Abkürzung gegründet. Das wurde von 1990 bis 1995 wurde der Tunnel gebaut und seitdem ist er also offen auch für wissenschaftliche Forschung. Und das ist natürlich ganz wichtig und das hat natürlich lange gedauert, bis man da zu einem vernünftigen Konzept gekommen ist. Allerdings hat man schon begonnen in den 80er Jahren in einer alten Strip-Mine, Stripta, war ein Eisenbergwerk, wo man also angefangen hat, dieses Endlagerkonzept zu entwickeln, hat dann festgestellt, dass es nicht ausreicht und dann haben sie also speziell diesen Tunnel gebaut, um sozusagen Forschung an diesen Dingen zu betreiben. Heute ist es so, dass diese Firma nicht mehr in der Lage ist oder sie war nicht mehr willens, das alleine zu betreiben. Und dann sind sie auf die Idee verfallen, das kann man natürlich auch ein bisschen touristisch nutzen, das Ganze. Und man kann das auch natürlich noch stärker für die Wissenschaft nutzen. Und man hat also eine Firma ausgegründet, die NOVA, die dazu da ist, wissenschaftliche Forschung da drin zu koordinieren. Und auch wer also da mal Interesse hat, der kann da auch mit dem Bus durchfahren, kann sich das angucken. Heute machen wir alles über die NOVA, die auch hier in Espel in dem Labor in der Tat richtig schöne Labore eingerichtet hat, sodass wir nicht immer alles aus Deutschland nach Schweden karren müssen, sodass wir also vieles eben auch vor Ort da machen können. Da gibt es auch übrigens ein kleines Hotel und da gibt es so kleine Hütten, wo man also dann die Zeit nach dem Tunnel dann mit einer Flasche Bier und sonst irgendwas dann ausklingen lassen kann. Also das ist im Moment das Konzept, was die Schweden da machen und wer da Interesse hat, der muss sich an die NOVA richten und dann wird das organisiert. Früher hat das auch alles nichts gekostet, nicht? Da hat die SKB hat das alles finanziert. Jetzt die NOVA verlangt auch einen kleinen Beitrag für die Bereitstellung von natürlich Gerät, Strom, Wasser, alles was man so braucht, aber das hält sich alles im Rahmen, also es ist ein ausgesprochen interessanter Arbeitsplatz. Nun kommen wir mal zu dem Problem oder wie oder was dahinter steckt bei der ganzen Geschichte. Das ist hier das sogenannte skandinavische Schild. Ich werde jetzt mal ein bisschen in die Geologie eintauchen. Und diese Gesteine, die wir hier in dem skandinavischen Schild haben, die sind in der Tat sehr alt. Also auch für meine Betrachtung alt. Das ist hier die sogenannte archaische Provinz, das ist also die ältesten Gesteine, die wir auf der Erde haben, das ist die Kola-Halbinsel. Das sind so rund 4 Milliarden Jahre alte Gesteine und da wird das alles immer ein bisschen jünger, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber da gibt es hier diese TIB, das ist die Trans-Scandinavian Igneous Belt, also das ist eine Zone, in der Granit und Gneis und also harte Gesteine der Erdkruste und zum Teil auch des Erdmantels aufgeschlossen sind. Und die haben also auch schon ein erhebliches Alter von 1,8 Milliarden Jahren. Also das ist schon was. Ne? Und alle diese roten Farben hier und auch die grünen, das sind also unterschiedliche Gesteine, die eben auch in dem Tunnel von Espö auftreten. Das habe ich hier, Espö, das ist hier dieser kleine rote Fleck. Das sollten Sie schon mal im Auge behalten. Das sind natürlich Gesteine, die auch eine ganze Menge an mechanischen Vorteilen haben. Die sind sehr stabil und haben natürlich durch ihre lange geologische Geschichte natürlich einen hohen Reifegrad, sind also ideal für so eine Überlegung, giftiges Material in solchen Gesteinen zu lagern. Ja, das wollte ich Ihnen nur noch mal. Die sind also schon erheblich alt. Also Zeit ist etwas, mit dem wir uns den ganzen Vortrag durch etwas beschäftigen werden. Allerdings nicht in den hohen Zeiten, aber die Gesteine sind eben ideal dafür. Das ist eine kleine geologische Karte direkt von der Insel Espö. Die ist also umgeben von Ostseewasser. Und Sie sehen also überwiegend hier diese grauen Farben. Das ist dieser sogenannte Espö-Diorit. Dann haben Sie diese roten Farben. Das ist ein Granit, Stein zeige ich Ihnen gleich, und dann noch das Grün, basaltähnliche Gesteine. Das sind die Gesteine, die wir da sehen. Zwei grundsätzlich verschiedene Typen. Vielleicht hier der Diorit, das ist also ein Gestein, das noch sehr viele dunkle Bestandteile hat. Das heißt, das ist dem Erdmantel noch etwas näher. Und das ist schon höher differenziert, wie wir das nennen. Das sind eigentlich die Gesteine, Granit, nicht? Das kennt ja fast jeder, die die Erdkruste im Wesentlichen ausmachen. Sie sehen hier diese Kristalle, das ist Quarz, das Rote ist Feldspat und diese schwarzen Teile, das ist Glimmer, nicht? Das haben wir noch schon in der Schule gelernt, nicht? Quarz, Feldspat, Glimmer, das vergesse ich nimmer. Also so kann man sich das also ganz schnell merken. Das nächste ist, und jetzt wird schon ein bisschen kritischer, ja? Alle diese kleinen Kreise da, das sind Erdbeben. Man kommt gar nicht drauf, dass es in Skandinavien eigentlich eine ganze Menge Erdbeben gibt, und zwar durchaus heftige Erdbeben. Sie sehen das hier an der Größe der Kreise, also Magnitude 6 und Magnitude 5. Das sind also schon Beben, die in anderen Ländern also mittlere Katastrophen ausüben können. Und Sie sehen also, dass hier der ganze skandinavische Schild doch auch noch heute von solchen Erdbeben erschüttert wird. Was hier draußen, das ist im Ozean, das interessiert uns jetzt hier nicht, aber diese Zonen hier, die interessieren uns also schon. Aber warum ist das der Fall? Wir würden eigentlich davon ausgehen, und wenn Sie hier auf die russische Plattform hier runtergehen, da sehen Sie gar nichts. Da ist nichts, da ist nicht viel oder nur ganz wenig, und hier ist eine ganze Menge. Und das ist durchaus ein Risiko. Und das hängt damit zusammen, dass wir natürlich vor Zeit, sagen wir, 20.000, 30.000 Jahre eine Eiszeit hatten, die letzte Eiszeit, die sogenannte Weichsel-Eiszeit, die eine gewisse Zeit gedauert hat, auch mal mit Warmzeiten, mit der Kaltzeiten, aber immerhin, es lag auf diesem skandinavischen Schild eine Riesenmenge an Eis. Das ist eine ganz gewaltige Menge gewesen, immerhin fast 4 Kilometer dick. Das ist eine ähnliche Situation, wie wir sie heute noch im Zentrum von Grönland haben und natürlich in der Antarktis, wo wir also solche gewaltigen Eismassen haben. Aber was hat das jetzt für eine Auswirkung? Das Eis drückt die kontinentale Kruste, die ist nicht so dick, die hat vielleicht 30 Kilometer, in den Erdmantel hinein, der plastisch ist. Ja, der ist also nicht kristallin, sondern der ist also wie so eine Art Kaugummi, wenn man so will, oder gelartige Substanz. Und dieses Eis hat die Kruste nach unten gedrückt, hat das Mantelmaterial weggedrückt und sozusagen hier eine Beule ist entstanden. Das Eis ist relativ schnell, vor ungefähr 10.000 Jahren, verschwunden. Es gab also eine enorme Veränderung im Klima. Wir haben also dann einen Verlust des Eisschildes innerhalb von 1.000 Jahren. Noch weniger, es kam mal wieder zurück, aber sagen wir mal so rund 1000 Jahre hat es gedauert, bis das Eis weg war. Und dann gab es natürlich den Rebound. Das heißt also, die Entlastung hat dazu geführt oder führt immer noch dazu, dass die kontinentale Kruste wieder nach oben gedrückt wird. Und das ist natürlich genau das, was die Erdbeben natürlich auslöst, nämlich die Entlastungsbewegung. Und wenn wir das messen, und das kann man messen, das sind also die Hebungstendenzen in Millimeter pro Jahr, wie der skandinavische Schild nach oben geht. Hier am Rand ist es 1 Millimeter pro Jahr. Je weiter man dann hier in das Zentrum hineinkommt, sind es immerhin 6, 7 bis 8 Millimeter pro Jahr. Das ist also schon ein erheblicher Betrag. Und das muss man im Hinterkopf behalten. Das heißt also, diese Gebiete auch hier unten sind also bis zu einem bestimmten Punkt Erdbeben gefährdet und das noch über lange Zeit hinweg. Nun schauen wir uns den Tunnel mal genauer an. Was ist eigentlich der Tunnel? Der Tunnel ist 3,6 Kilometer lang, ist 450 Meter tief. Ich habe Ihnen ja gesagt, Sie fahren also hier unter dem Meer durch, weil bei einem Atomkraftwerk, das wäre also hier, dann fahren Sie da runter. Und dann ist es so eine Spirale, bis Sie unten bei 450 Meter ankommen. Im Augenblick wird er noch ein bisschen erweitert. Und Sie sehen, er hat hier überall solche Seitentunnel. Das sind die Bereiche, wo die Experimente durchgeführt werden. Ein wenig nochmal zu den Gesteinen, wo der Tunnel drin liegt. Sie haben also hier diese roten Farben, das entspricht dem Granit, den ich Ihnen vorher gezeigt habe, und die grünen Farben dem Diorit. Sie sehen da immer noch so kleine Punkte da drin, das spielt jetzt keine Rolle. Also der ganze Tunnel besteht also aus diesen Hartgesteinen, aus Granit und Diorit. Aber wenn man sich die Gesteine genauer anschaut, und das ist jetzt das ganz große Problem, und das ist sozusagen eines der Ergebnisse dieser Ausgleichsbewegungen, dieses Gestein ist total zerschert. Das hat viele Risse, das hat viele Spalten, und das macht auch den Tunnel so interessant, weil wir dort in diesen Gesteinen, in diesen Spalten unterschiedliche Arten von Grundwässern feststellen können. Das eine ist hier Ostseewasser, was sozusagen durchsickert an den Störungen. Dann haben wir ein gemischtes Wasser, wo also verschiedene Wässer sozusagen gemischt sind, dass man nicht spezifisch unterscheiden kann. Dann haben wir ausgesprochen meteorisches Wasser, das heißt, das ist ein reines Süßwasser. Und dann haben wir hier altes, glaziales Wasser, das ist also schon mindestens 10.000 Jahre alt. Das kann man messen anhand von bestimmten Isotopenanalysen. Da weiß man, dass bestimmtes Isotop von Tritium da nicht mehr drin ist, dann ist das also altes Wasser. Und dann haben wir noch was ganz Besonderes, wir haben salines Tiefenwasser. In der Tiefe der Erde, also in der Kruste, so bis zu 4, 5 Kilometer, 6 Kilometer Tiefe, sind die Gesteine oft durchsetzt in kleinen Rissen mit Wasser. Und dieses Wasser reagiert natürlich mit dem Umgebungsgestein und nimmt Ionen, also Bestandteile, auf. Und dann wird das sehr salzig. Und das ist uraltes Wasser. Dieses Wasser ist bestimmt schon Hunderttausende von Jahren alt, vielleicht noch älter. Und das ist natürlich, ein Wasser ist immer ein Problem für natürlich auch Endlagerphänomene. Aber das gibt uns natürlich die Gelegenheit, weil diese Wässer natürlich Nährstoffe haben, sei es jetzt eben bestimmte Ionen oder auch organische Reste. Dort lebt einiges in dem Gestein da drin, in diesen kleinen Ritzen. Und wenn das rauskommt, dann bilden sich also so kleine Pools. Und dort hat man wunderbare Farben. Und diese Farben, die können Sie zurückführen auf bestimmte Bakterienmatten. Am häufigsten finden Sie hier diese ockerfarbenen Formen. Das ist also ein bestimmtes Bakterium, das heißt Gallionella, und das oxidiert Eisen. Dann hat man hier diese schwarzen Bakterienmatten. Das sind Bakterien, die Sulfat, was auch in dem Wasser drin ist, reduzieren können zu einem anderen chemischen Stoff, nämlich zu H2S, nicht? Das ist also faule Eier, nicht? Da können Sie sich vielleicht vorstellen, wie das riecht. Das ist also ein Sulfid. Und dieses Sulfid, dieser faule Eiergeruch, dieses Gas wird also sehr gerne hier von anderen Bakterien, hier von dieser sogenannten Thioploca, verstoffwechselt. Und alle diese weiße Farbe da drin, das ist also der elementare Schwefel, der dann als Stoffwechselendprodukt, ich sage das mal ganz anständig, eben übrig bleibt. Also das gibt Ihnen schon mal eine Vorstellung, dass in diesen Gewässern also doch eine ganze Menge an Leben existiert, auch in den dunklen Bereichen. Und das macht das natürlich für uns so interessant, und Schwerpunkt unserer Forschung richtete sich an diese Bakterien. Sie sehen auch, dass das wirklich aktive, wasserführende Klüfte sind. Wenn also hier so ein kleiner Riss ist, dann läuft das raus, reagiert natürlich mit der Tunnelluft, passiert einiges, aber das ist also hier so eine wasserführende Kluft. Aus dem Bereich des salinen Tiefenwassers, das sind also zum Beispiel eisenoxidierende Bakterien, ganz bestimmter Art. Hier ist ein anderer, da sehen Sie hier in der Mitte diese schwarze Zone mit den sulfatreduzierenden Bakterien. Das ist also ein sauerstoffarmer und freier Bereich. Sobald der reagiert mit der Luft, dann wird das oxidiert zu Schwefel und auch das Eisen. Sie können also einiges damit anfangen. Und das ist natürlich wichtig zu wissen, was in dem Gestein da drin passiert. Ja? Weil das läuft ja immer da und das können Sie auch nicht stoppen. Sie hier so einen Bohrkern anschauen, die sind alle zerrissen, eben bedingt durch den Aufstieg des skandinavischen Schildes nach der Eiszeit. So, und was haben wir jetzt da gemacht? Wir wollten das also mal ein bisschen genauer wissen, nicht? Also da hingehen, und natürlich kann man diese Wälder alle beproben und kann irgendwas machen, aber wir wollten wissen, überhaupt in den Gesteinen drin abläuft. Da haben wir also Löcher gebohrt in die Tunnelwand und dann Wasserhähne sozusagen da angeschlossen und dann sogenannte Durchflussreaktoren da dran gepackt. Ich will jetzt nicht im Einzelnen das ganze Design erklären, aber das ist eine Simulation, die 1:1 Simulation von dem, was in dem Gestein selber passiert, allerdings unter kontrollierten Bedingungen. Und wir haben also hier also verschiedene Experimente dann da laufen gehabt und die laufen immer noch. Und zu bestimmten Zeiten machen wir diese Kisten auf, beproben die. Dann haben wir hier diese kleinen, die sind insofern charmant, weil man sie also sozusagen hier abklemmen kann, schließen kann und auch mitnehmen ins Labor und dort natürlich auch unter kontrollierten Bedingungen wieder aufmachen kann. Und da sehen Sie hier überall so die Glasplatten da unterschiedlicher Art, auf denen dann eben die Organismen sich ansiedeln, Biofilme bilden und die man dann also untersuchen kann. Und Sie sehen, wir haben also verschiedene Stellen in dem Tunnel, wo wir diese Flussreaktoren da angeschlossen haben. Und das ist natürlich eine ganz grundlegende Arbeit, um überhaupt zu verstehen, was in den Gesteinen passiert und was passieren würde, wenn man da auch was reinbringt in das Gestein. Das ist nochmal der Tunnel mit den unterschiedlichen Grundwassertypen. Und wir haben also hier an den verschiedenen Stellen eben diese Experimente laufen, damit wir sehen können, was in den einzelnen Bereichen dort passiert. Ja, das ist also so der Alltag, wenn man dann da unten arbeitet. Es ist natürlich nicht immer so schön da, man ist es immer Schlamm und diese Eisenhydroxide sind das eine sehr intensive Farbe. Nicht? Also wer malt, der kann das gerne benutzen, aber aus den Klamotten kriegen Sie das nicht wieder raus. Und Sie sehen auch hier, dass da drin einiges wächst und nach vorne schon rauskommt und das sind da schon ganz wichtige Dinge. So ist der Alltag, wenn Sie da unten arbeiten. Sie können mit dem Auto da reinfahren, allerdings nur mit einem Dieselfahrzeug. Benzin ist zu gefährlich, also man muss mit einem Dieselfahrzeug da reinfahren. Und wir bleiben dann da immer einige Tage. Das sind dann immer solche 14, 15, 16 Stunden Schichten, die man dann da unten fährt. Und da braucht man natürlich auch ein bisschen, naja, Luxus kann man das nicht nennen, aber zumindest irgendwo, dass man sich hinsetzen kann. Der Schirm ist dazu da, damit nicht alles nass wird. Also es ist wirklich ein Regenschirm, damit man hier die Experimente überhaupt laufen lassen kann. Und wir haben hier sehr viel In-Situ-Experimente gemacht, auch mit sehr viel Technik. Und das ist natürlich das Charmante, nicht? In anderen Bereichen haben Sie nicht die Möglichkeit, mit dem Auto, mit Ihrem ganzen Labor dahin zu fahren und da richtig das vor Ort zu machen. Nicht? Da müssen Sie das immer mit nach Hause nehmen. Und das ist natürlich schwierig. Ja, das ist zum Beispiel das, was man da bekommt. Das sind also diese Eisenbakterien. Und alles, was Sie hier sehen, das sind diese Eisenmineralien. Das sind fast so kolloide Strukturen. Und die sind insofern wichtig, weil diese Eisenhydroxide da, die noch nicht richtig mineralisiert sind, eine unglaubliche Fähigkeit haben, Fremdmaterial aufzunehmen aus dem Wasser. Ja, wenn jetzt irgendwas passiert in dem Wasser, dann finden Sie die Ionen, die da freigesetzt werden, eingefangen. Das ist also wie ein großer Filter, ein natürlicher Filter. Ja, das sind so andere Bakterien, die wir da gefunden haben. Das sind eben diese Schwefeloxidierende, das sind Methanoxidierende. In dem Wasser ist auch sehr viel Methan drin. Nicht? Das wird also auch gerne verstoffwechselt. Und für die, die vielleicht ein bisschen mikrobiologisch interessiert sind, das ist also eine molekularbiologische Analyse, um zu sehen, was da wirklich drin ist. Wir haben in diesen tiefen Wässern bis zu 2.000, 3.000 verschiedene Arten von Bakterien gefunden. Das ist aber nur konservativ gedacht. Mit den neuen Methoden, die wir haben, da finden wir dann Zehntausende. Das heißt, die Diversität in diesen Tunnelkluftwässern ist enorm groß. Das ist natürlich letztlich auch ein Problem. Auch die Veränderungen in den Wässern sind interessant. Wir haben hier sehr viel Chemie da gemacht, das will ich jetzt nicht im Einzelnen Ihnen erklären, aber das ist eine Situation nach 2 Monaten, das nach 9 Monaten und wir haben also längere Reihen und Sie sehen, dass also die Zusammensetzung dieser Kluftwässer sich ändert. Das ist natürlich auch wichtig, weil wenn Sie etliche 100.000 Jahre irgendetwas lagern wollen, nicht, dann müssen Sie also schon wissen, was Sie auch erwarten können, was mit dem Wasser auch passiert. Und das ist ja nicht immer stabil. Nicht? Und das waren also richtig harte Grundlagenforschung, die wir da gemacht haben, um zu verstehen, wie das Wasser auch mit dem Gestein wechselwirkt und wie es dann sozusagen aus der Kluft wieder rauskommt, was dann da passiert. Ja, das summiert jetzt so ein wenig das, was ich Ihnen erzählt habe. Sie müssen sich jetzt vorstellen, vor 10.000 Jahren lag da noch ein großer Eisschild drauf. Sie haben die Entlastung und das sind diese großen Klüfte, die offen sind, die ihr Wasser bezogen haben jetzt aus der Ostsee, dann natürlich das normale Regenwasser und natürlich das alte Wasser vom Eis und das Tiefenwasser, was von unten gekommen ist. Und das hat natürlich letztendlich dazu geführt, weil da natürlich jede Menge an Nährstoffen drin sind, dass natürlich in diesen Klüften überall natürlich Leben ist. Und zwar Leben, das chemolithotroph ist. Das heißt, die benutzen bestimmte Gesteine, bestimmte Mineralien sozusagen als Nährstoff. Und da korrodieren die natürlich auch irgendwas. Die lösen das Gestein dann auch Stück für Stück ein wenig auf. Das ist natürlich auch ein Problem. Nun komme ich zu dem Konzept, wie die Schweden und auch die Finnen sich das vorstellen, wie man also sicher radioaktiven Abfall und zumindest den gefährlichen radioaktiven Abfall, wie man den eigentlich lagern kann. Da sind sie sehr früh schon auf die Idee gekommen, es so zu machen, dass hier ist also Stahl, bestimmter Stahl, und das sind also die Brennstäbe, die normalerweise in dem Reaktor drin sind. Schweden und auch die Finnen haben also verzichtet auf eine Wiederaufarbeitung des Materials, so wie wir das oder unsere Gesellschaft das gemacht hat oder auch die Engländer. Nicht? Also sie haben gesagt, das machen sie nicht, sondern wenn die Brennstäbe abgebrannt sind, dann werden sie also entgelagert. Und zwar hier in diesen Stahlkanistern, da passen also einige rein. Und dann ab in diese Kupferkanister, die werden dann zugemacht. Das sind die sogenannten KBS-3-Kanister. Das ist ein bestimmtes Design, was sich also experimentell wohl bewährt hat. Das ist so, wie Sie sich das vorstellen, wie Sie es machen werden. Warum Kupfer? Das Kupfer ist, sagen wir, mikrobiologisch interessant, weil es nur sehr schwer Biofirmen erlaubt, darauf zu wachsen. Das ist also, was man auch Antifouling nennt. Das ist antimikrobiell und das ist auch nur schwer korrodierbar. Aber es ist natürlich immer nur die eine Wahrheit. Es ist natürlich so, wenn Sie, und ich habe Ihnen das ja gezeigt, dass es dort sehr viele Bakterien gibt, die also Sulfat reduzieren, diesen Schwefelwasserstoff erzeugen, also diesen Geruch der faulen Eier. Und wenn der Schwefelwasserstoff mit Wasser reagiert, dann wird das eine schwache Säure. Und dann fängt da das Kupfer schon an, sich allmählich aufzulösen. Ja? Das ist 5 cm dick, das ist schon eine ganze Menge. Ja? Aber über einen Zeitraum von, sagen wir mal, einigen 10.000 Jahren kann das durchaus ein Problem sein. Auf alle Fälle muss man vermeiden, dass diese Kanister mit Wasser in Kontakt kommen. Um das im Detail zu erforschen, nicht, ist also dieser Tunnel ja auch gebaut worden. Und ich habe jetzt hier mal zwei Stellen mal markiert. Das ist hier, wo steht Horizontal Deposition. Und dann gibt es hier the Prototype Repository. Das ist da, wo also sozusagen das vertikale Lagerkonzept eben ausprobiert wird. Und dann hat man hier also verschiedene andere Experimente, die also herausfinden sollen, wie diese Kanister da beeinflusst werden durch unterschiedliche Arten von Prozessen, die man da in dem Tunnel drin hat. Und wir sind halt hier in diesem Mikrobenprojekt da im Wesentlichen beteiligt. Das ist also so, wie Sie sich's vorstellen. Das ist also das eine, das ist diese vertikale Lagerung. Da werden also ja, 10, 15, 20 Meter tiefe Röhren herausgebohrt aus dem Felsen. Und dann kommen diese Kanister da rein und die werden also hier mit einem bestimmten Tonmineral, das zeige ich Ihnen gleich, und auch die Probleme, wird das gepuffert. Das ist also ein Puffer und dann kommt oben drauf, wie so ein Sektkorken, kommt hier so ein Pfropfen da drauf. Das ist also auch ein ganz bestimmtes Gesteinsgemisch. Und damit hoffen Sie, dass also es eine Barriere entsteht, falls wirklich eine Havarie passiert, dass also nicht allzu viel von dem Material dann wirklich in die wasserführenden Schichten eindringen kann. Und dann haben Sie noch ein zweites Konzept, das ist die horizontale Lagerung, was Sie also relativ spät erst entwickelt haben, weil es komplizierter ist, aber vielleicht Für bestimmte Sachen, vor allem wenn man die Kanister wieder rausnehmen will, ist das etwas einfacher. Ja, das ist natürlich das Hauptkonzept, was dahinter steckt, dass man also diese Kanister wieder rausnehmen kann. Ne? Ich meine, wir haben ja in der Asse das Problem, dass wir also diese Fässer, die da drin sind, die wird man nie wieder rausholen können. Ja, die liegen da drin und das muss man damit leben. Recht und schlecht, nicht? Aber das funktioniert natürlich hier nicht. Und das ist auch eines der Probleme, wenn man also sagen wir, Salz nimmt, ja, so wie es also bei uns geplant ist oder in anderen Ländern. Das geht nur mit Steinsalz, nicht? Aber durch die Wärmeentwicklung, die ja da immer noch da ist, da komme ich dann auch noch drauf, wird also sozusagen dieser Abfall von dem Salz eingeschlossen. Das klingt ja alles auch ganz schön. Aber so einfach ist es eben nicht. Und wenn irgendetwas passiert, weil das Salz ist auch nicht immer ein reines Kochsalz, was man sozusagen im Supermarkt kauft, sondern da sind auch andere Dinge drin. Und wenn Sie das wieder rausnehmen wollen, weil Sie merken, das funktioniert nicht, dann haben Sie natürlich ein Riesenproblem. Das können Sie so ohne weiteres nicht machen. Und das ist das, was ich sehr charmant fand, die Möglichkeit, diese Kanister wieder rauszunehmen und vielleicht, wenn man ein besseres Konzept hat, das woanders dann zu versuchen oder eine andere Nutzung zuzuführen. Ja, so sieht das dann im Detail aus. Nicht? Das ist also hier so ein Loch, was da rausgebohrt wurde. Nicht? Also hier sowas. Da ist in der Mitte jetzt dieser Kupferkanister da drin und hier drumherum dieses weiße Zeugs. Das ist ein spezielles Tonmineral, das also den Namen Bentonit hat. Bentonit ist allerdings ein Montmorillonit, aber da will ich jetzt Sie auch nicht mehr damit quälen. Also jedenfalls eine ganz besondere Art von Tonmineral. Dieser Bentonitpuffer ist eine der ganz zentralen Dinge, die bei dieser Endlagerung eine Rolle spielen. Normale Tonmineralien sind also Platzsilikate, sogenannte Füllersilikate, die Fähigkeit haben, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen, zumindest einige, das gilt hier für den Bentonit, dann fängt er an aufzuquellen und kann also kleine Risse auch verkleben und verschließen. Und da wurde sehr viel investiert in die Forschung, das richtige Tonmineral zu finden. Man hat lange Zeit den sogenannten MX80 Natriumbentonit aus den USA benutzt. Da hat man aber dann festgestellt, dass dieser Bentonit, der wird natürlich auch noch verdichtet, da komme ich auch noch drauf, wenn der mit dem salinen Tiefenwasser in Berührung kommt, dann fängt er an, brüchig zu werden. Ja, dann verliert er sozusagen seine Klebe oder seine Fähigkeiten, Wasser aufzunehmen. Und dann hat man nach Alternativen gesucht. Es gibt also noch einen anderen, einer, der mit Calcium verbunden ist, der auf der Insel Milos in Griechenland abgebaut wird. Und mittlerweile ist es so, dass also für die Granitkavernen oder für die Hardrock-Kavernen wird jetzt dieser Calciumbentonit genommen als Puffer. Der reagiert also ganz anders mit diesem salinen Wasser. Das ist nämlich ganz interessant. Der ist nämlich da unempfindlich. Allerdings, so wie die Schweizer das vorhaben, oder vielleicht wir in Deutschland vielleicht auch, das werden wir ja dann irgendwann sehen, sagen natürliche Tonminerallagerstätten wie den Opalinuston zu benutzen. Da ist es dann besser, diesen natriumgebundenen Bentonit zu verwenden. Also da gibt es also schon eine ganze Menge an Erkenntnissen, die sehr hilfreich sind. Bentonit, das ist vielleicht noch interessant, ist eine verwitterte vulkanische Asche und Tonmineral, das nennt sich eigentlich Montmorillonit, aber sozusagen der allgemeine Begriff ist Bentonit. Und das ist, denke ich, ziemlich wichtig. Das habe ich hier schon gesagt, mechanische Stabilität. Das heißt also, wenn jetzt Erdbeben stattfinden, dann ist der Bentonit ganz hervorragend, auch gegen Wasser und andere Fluide. Und er ist auch in der Lage, also die gefährlichen Isotopen aufzufangen, weil diese Tonmineralien bestimmte Stellen haben, freie Plätze, wo also diese doch auch sehr energiereichen Partikel dann aufgefangen werden können. Also das ist also, denke ich, auch experimentell gut belegt, dass es so geht. Wir hatten allerdings ein Problem. Es wurde ein Bentonit mal verwendet und das war ein Experiment. Und den haben wir uns im Elektronenmikroskop da mal genauer angeguckt und das war also eine Katastrophe, weil nämlich der ganze Bentonit, das sind hier diese kleinen Löcher da drin, überall da, haben sich die Bakterien durchgemogelt und saßen dann irgendwann auf den Kupferkanister drauf. Und das war ja das, was wir eigentlich gar nicht wollten. Ne? Also das ist noch eines der Probleme, wo man noch eine ganze Menge machen muss, vor allem über längere Zeit hinweg. Nicht? Wie kann man diese Gesteine so weit verdichten, dass sie also sozusagen es nicht mehr erlauben, dass also Mikroorganismen da durchwandern? Und die können sehr klein sein, Mikroorganismen. Ne? Das sagt immer, ein Tausendstel Millimeter ist so ein Standard, aber es gibt welche, die haben nur 500 Nanometer. Wir haben es vorher mit den Nanoskalierungen gehabt, mit dem Mikroskop von Hell. Nicht? Also wir kommen da auch in Bereiche hinein, wo durchaus auch virenartige Objekte, die dort zu finden sind, von denen wir nicht genau wissen, welche Auswirkungen das hat auf bestimmte Stoffwechselvorgänge. Also das ist noch ein großes Problem, die mikrobiologische Sicherheit dort zu gewährleisten. Also Bentonit ist eine wichtige Geschichte. Wie sieht das aus? Das ist also einer dieser Seitentunnel, wo also diese Löcher drin sind, nicht, wo also hier mit einer bestimmten Maschine diese Kanister da in das Bentonitbett abgelagert werden. Und dann kommt obendrauf noch so ein Pfropfen. Das sind also auch bestimmte Gesteine, das ist auch wieder Bentonit, allerdings einer, der eine andere chemische Besonderheit hat. Der quillt zum Beispiel nicht auf, aber der hat eine sehr hohe Pufferwirkung. Wenn wirklich hier was auslaufen sollte, haben sie sich einiges dazu ausgedacht. Ja, das ist das Gerät, was jetzt schon unten ist im Tunnel, mit dem Sie also diese Kanister da versenken. Dann sind die auch mit Gas gefüllt und da werden also verschiedene Experimente gemacht, um zu sehen, wie dicht die sind und ähnliche Dinge. Das ist die horizontale Maschine, da wurden gerade die Löcher da gebohrt. Und das ist viel komplizierter als wie die Lagerung im vertikalen Bereich. Das sind die Löcher, da kann man auch schön reinkriechen, aber das ist ein 300 Meter lange Dinger. Und hier hat man also diesen sogenannten Supercontainer. Man hat also verschiedene Barrieren, die man da eingefügt hat. Nicht? Also man hat also hier Pellets, die aus bestimmten Tonmineralien bestehen, dann unterschiedliche Arten von Bentonit, von Stahl, um das zu schützen, was hier drin ist. Aber egal. Hier, wie auch in der vertikalen Lagerung, ist man in der Lage, diese Container wieder herauszuholen. Und das halte ich also für einen ganz besonders wichtigen Punkt, den man, wenn man also heute ein Endlager konzipiert, dass man da wirklich darauf guckt. In Espy, klar, wird kein radioaktiver Müll gelagert. Der Tunnel ist eigentlich viel zu nass. Und es gibt allerdings so ein Zwischenlager, das in 20, 30 Meter Tiefe da auch so eine Art Tunnel ist. Das ist dieses Klepp-Labor und das muss das radioaktive Material, was aus den Reaktoren kommt, das muss erstmal mindestens 4 Jahrzehnte abkühlen. Das ist also extrem heiß, bis es also nur noch so ungefähr 100 Grad hat, bevor man es dann überhaupt entlagern kann. Und die Schweden haben jetzt beschlossen, also so ein Endlager zu bauen. Das ist schon relativ weit gediehen. Also es ist entschieden, wo es gemacht wird. Das ist bei der Atomanlage Forsmark, bei Östhammar. Und so wie es aussieht, wird das auch 2025 in der Tat in Betrieb gehen. In Schweden ist es so, dass sich also verschiedene Orte richtig darum gekappelt haben, dieses Endlager zu bekommen. Sie haben also weniger Angst davor, vor diesen Dingen, sehen eher den wirtschaftlichen Vorteil daraus. Es war bei Oskarshamn so, dass die sehr sauer waren, dass das nicht bei ihnen gemacht wird, also da, wo der Tunnel ist. Aber dafür dürfen sie die Kanister bauen, da waren sie also glücklich. Die Finnen, bei denen ist es genauso, die sind schon ein bisschen weiter. Und das ist also die Atomanlage bei den Finnen und die sind nach dem gleichen Prinzip gebaut und da geht das höchstwahrscheinlich 2022 in Betrieb. Also in diesen beiden Ländern kann man davon ausgehen, dass es gemacht wird. Allerdings per Gesetz ist es nicht erlaubt, dass wir Deutsche sozusagen unseren Atommüll nach Schweden oder Finnland transportieren. Sie dürfen nur ihr eigenes Material dort entlagern und so sind auch die Größen dieser Endlager konzipiert. so sieht das aus, wie Sie sich das vorstellen im Forstmark, nicht? Also überall hier horizontal und vertikale Lagerung. Und die Gesteine hier sind etwas trockener. Aber im Prinzip ist es genau das Problem, was man natürlich in SP auch hat. Man weiß natürlich nicht, was über die Zeit hin da passiert. Und das ist natürlich, ja, just in case, das, um was es eigentlich geht, nicht? Also dieses 239er Plutonium, das ist natürlich das gefährlichste Isotop, nicht? Was also in diesen Brennstäben drinsteckt. Und das tut uns den Gefallen, erst nach rund 24.000 Jahren bis zur Hälfte zu zerfallen. Und Sie können sich ja ausrechnen, wie lange das dauert, bis da nichts mehr da ist. Sie müssen also mindestens 100.000 Jahre diese Dinge sicher unterbringen. Gut, der Bentonit, da kann man vielleicht einiges abpuffern davon. Man weiß ja nie, was passiert. Passieren tut immer was. Das haben wir ja in Fukushima gesehen und an anderen Stellen. Es kann immer was passieren. Und das ist das, wo wir so ein wenig Probleme haben damit. 100.000 Jahre sind vielleicht für uns Geologen, wenn wir sagen, ja, wir denken in Hunderte von Millionen Jahren. Aber es ist auch eine geologische Zeit, nicht? Und ich habe Ihnen ja vorher schon gesagt, die letzten 10.000 Jahre hat sich hier der nordeuropäische Raum gravierend geologisch verändert. Und das ist eine relativ kurze Zeit. Ja, und das ist immer noch aktiv. Und ich glaube, dass es nicht möglich ist, dass man über 100.000 Jahre, geschweige auch nicht 10.000 Jahre, etwas sicher lagern kann. Das kann man schlicht und einfach nicht. Ja? Wer weiß, was mit der Menschheit da passiert. Den schwedischen Staat wird es da auch nicht mehr geben. Und es gibt so viele Risiken da drin, über die können wir ja dann noch reden. Ja, was kann man machen? Ja, eigentlich ja, weiterforschen, logisch. Ja. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Die Diskussion, die wir da geführt haben mit den Leuten da in Espö, sagen, naja, gut, offiziell und laut können wir das ja eigentlich so nicht sagen, aber im Prinzip ist es schon so, Sie müssen, und da erlaubt ja das Konzept, was Sie da haben, man muss diese Kanister nach bestimmten Zeiten rausnehmen, nachschauen, was mit denen passiert ist und dann entscheiden, was man damit macht. Welche Zeiträume, das ist ja auch schon schwierig. Denken Sie mal 100 Jahre zurück, was war politisch hier los? Nicht? Und vor 500 Jahren, was war in Europa los und was passiert jetzt irgendwo anders auf der Welt? Nicht? Wie schnell ändern sich die Zeiten? Und Sie haben keine Garantie, auch wenn Sie so ein Bergwerk dicht machen, ja, das, irgendeiner macht es immer auf. Und Sie sagen, naja, vielleicht 500 Jahre können wir das einigermaßen verantwortungsvoll im Konzept entwickeln. Ich glaube es auch nicht. 100 Jahre vielleicht nachschauen und dann entscheiden, was man macht. Gegebenenfalls hat man auch eine andere Lösung gefunden. Jedenfalls ist es eine gesellschaftliche Last für Jahrtausende und das müssen wir uns einfach wirklich im Hinterkopf behalten, dass man das schlicht und einfach nicht vergisst. Und man kann so ein Bergwerk nicht sicher zumachen. Das macht mir keiner weiß. Also so weit lehne ich mich aus dem Fenster, das geht nicht. Das ist eine schöne Landschaft, wenn Sie wieder rauskommen aus dem Tunnel. Und wenn die Mittsommernacht ist und Sie auf so einer Schereninsel da hocken und Sie sehen auch nichts und dann freuen Sie sich an der schönen schwedischen Landschaft. Und darunter arbeiten wir, aber lieber ist mir auch mal oben und ich bedanke mich jetzt für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Dankeschön.
Der Tunnel von Espö, Einblicke in das weltgrößte Untergrundlabor zur Erforschung der Endlagerung von Atommüll. So hieß der Vortrag, den wir heute hier bei uns im Hörsaal gesendet haben. Gehalten hat ihn Joachim Reitner, Paläontologe und Geobiologe an der Uni Göttingen. Der Vortrag fand am 22. Oktober 2014 in der Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund in Berlin statt.
Die Radio Wissen, Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.